SRF 2 Kultur.
Das ist die Passage auf SRF 2 Kultur. Ich bin Beat Blaser. Heute geht es um einen, der vor 40 Jahren aus der Schweiz ausgezogen ist, um als Musiker die Welt zu erobern und damit erfolgreich war. Die Musik, mit der er die Welt eroberte, klang zum Beispiel so. Minimalism of Erik Satie. Matthias Rüegg hat diese Musik geschrieben. Das Orchester, das hier zu hören war, sein Vienna Art Orchestra, war bis 2010 eine der erfolgreichsten Jazz-Großformationen überhaupt. Matthias Rüegg wird am 8. Dezember 2017 65 Jahre alt. Er könnte in Rente gehen, was er allerdings kaum tun wird.
Nachdem ich vor 5 Jahren mein Leben radikal geändert habe und nochmals von vorne angefangen habe, bedeutet jetzt diese Zahl 65 für mich nicht wahnsinnig viel. Ich bin also mitten in einem Aufbau- und Entwicklungsprozess und habe auch das Glück, gesund zu sein.
Darüber werden wir in der folgenden Stunde reden, mit Matthias Rüegg selber, aber auch mit Weggefährten, die etwas über ihn zu sagen haben. Natürlich tun wir es mit Musik. Musik aus seiner Feder. Das ist in einem bürgerlichen Beruf ein Einschnitt. Das Erwerbsleben geht zu Ende, etwas Neues beginnt. Und zuweilen ist es auch ein Moment, an dem man zurückschaut. Was ist gewesen? Ich habe das Vienna Art Orchestra 1981 zum ersten Mal auf der Bühne gesehen. In Luzern war das und das Programm, das gespielt wurde, hieß «Suite of the Green 80s». Seither habe ich die Band immer wieder erlebt, meist in der Schweiz, aber auch in Wien. Und die Schweizer Musiker, die mitspielten, kenne ich von vielen anderen Gelegenheiten. Die Geschichte des Vienna Art Orchestra ist also ein ganz klein bisschen auch meine Geschichte als Jazzhörer. Ich bin nach Wien gefahren, um Matthias Rüegg zu treffen, mit ihm über Höhe und Tiefpunkte seiner Musikerkarriere zu reden und Rückschau zu halten. Was ist seine persönliche Bilanz? Würde er es ein zweites Mal gleich machen?
Ah ja, ich denke schon. Ich habe ein wunderschönes, großes, analoges Musikarchiv. Und es gibt auch sehr viel Musik, an der ich beteiligt war. Also das sind insgesamt über 50 CDs. Das erfüllt einen bis zu einem gewissen Grad mit Stolz.
Wobei gleich eine Einschränkung folgt. Matthias Rüegg ist einer, der seine Arbeit immer wieder in Frage stellt. Eine Organisation wie das Vienna Art Orchestra ist kein Ein-Mann-Unternehmen. Auch ein Macher wie Matthias Rüegg braucht Hilfe. Zuallererst von seinen Musikern. Ohne sie hätte es das VAO nicht gegeben. Einer, der von Anfang an dabei war, eine tragende Säule, zumindest während des ersten Kapitels der Band, ist Wolfgang Puschnigg, 61, Saxophonist und Flötist. Wenn er auf das musikalische Leben seines Freundes Matthias Rüegg zurückblickt, was ist seine Sicht? Wolfgang Puschnigg ist vorsichtig mit Bilanzieren.
Ich bin der Meinung, bei der Musik sollte man nicht bilanzieren, weil das hört ja eigentlich nie auf, solange man irgendwas machen kann. Ich denke, das ist schwierig, von einer Bilanz zu sprechen, weil es kann immer noch besser werden. Ich glaube, das kann man von außen nicht beurteilen, auch wenn man jemanden sehr lange kennt. Ja.
Wolfgang Puschnigg ist Weggefährte Matthias Rüeggs seit seinen frühesten Wiener Tagen. Sie ist es erst seit ein paar Jahren, Lia Pale. Als was hat sie ihn kennengelernt?
Für mich ist er ein Grenzgänger eigentlich wirklich zwischen zwei Welten. Und er beherrscht diese Sprache des Jazz, er kennt sie so gut, er versteht das Vokabular in- und auswendig. Und bei der Klassik irgendwie ähnlich. Und er bewegt sich für mich da wirklich genau dazwischen und sehr verbindend, auf sehr verbindende Art und Weise.
Lia Pale, die bürgerlich Julia Palanch heißt, ist Sängerin und Flötistin und gewissermaßen Matthias Rüegs musikalische Stimme in den letzten 5 Jahren. Zusammen realisierten sie eine Adaption von Schuberts Winterreise, ein Programm mit Heine- und Rilke-Liedern, und eben ist die CD mit ihren Schumann-Interpretationen erschienen. Und noch einen habe ich befragt, der Matthias Rüegg auf einen Teil seines Weges begleitet hat. Dr. Peter Marbo. Zwischen 1996 und 2001 verantwortete er als amtsführender Kulturstadtrat das kulturelle Leben der österreichischen Hauptstadt maßgeblich. Er begleitete Matthias Rüegs musikalische und kulturpolitische Aktivitäten von der politischen Seite her. Sein Fazit?
Zunächst einmal ein unglaublich begabter, kreativer Idealist, der auch an das glaubt, was er tut. Ein echter Visionär, das heißt einer, der eine Vorstellung hat, einer, der bereit ist, mit großem persönlichem Risiko Dinge anzugehen, die es bisher noch nicht gegeben hat.
Peter Marbo, Urgestein der österreichischen und wienerischen Kulturpolitik. Ihn, Lia Pale und Wolfgang Puschnigg habe ich um eine Außensicht auf Matthias Rüegs Person und Schaffen gebeten. Sie drei werden in der folgenden Stunde zum 65. Geburtstag des in Wien lebenden Schweizer Musikers noch zu Wort kommen. Matthias Rüegg empfängt mich in seiner Wohnung an der Wiener Westbahnstraße. Riesige Räume, hohe Zimmer, Stuckdecken und das alles in einem Haus aus der Gründerzeit. Wir nehmen Platz, das Gespräch kann beginnen. Seit fast 50 Jahren, Matthias Rüegg, steht die Musik im Zentrum Ihres Lebens. Wie muss Musik sein, damit sie Sie interessiert?
Musik, die mir gefällt, muss immer auch den Musiker in mir ansprechen. Wenn Musik nur emotional ist, ist mir das zu wenig. Also ich liebe Musik mit Strukturen. Ich liebe komplexe Musik. Aber ich will, dass sich jemand für mich etwas überlegt hat. Ich will hören, dass Musiker sich mit der Musik auch wirklich beschäftigt haben und dass immer nur die Musik im Vordergrund stand und nie ein anderer Gedanke. Was höre ich auch sofort, das hört jeder, der hören kann, aus welchem Grund Musik gemacht worden ist. Und für mich geht nur Musik, die um der Musik willen gemacht worden ist.
Ich habe mit 3 anderen Leuten über Sie geredet und immer kam der Begriff der Unbedingtheit, mit der Sie sich in Ihre Projekte stürzen. Diese Unbedingtheit, die ist wichtig, das höre ich.
Ja, ich glaube schon, es muss alles aus einer Konsequenz heraus entstehen und es muss aus Leidenschaft heraus entstehen. Und es muss deswegen entstehen, weil es entstehen muss.
Dann frage ich trotzdem zurück, damals am Anfang, als Sie als Musiker begonnen haben, hätte es auch etwas anderes sein können, was Sie mit gleicher Konsequenz betreiben bis ans Ende Ihrer Tage?
Naja, es gab schon einen Flirt mit dem Sport auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite war ich doch ziemlich begabt im pädagogischen und psychologischen Bereich. Und Damals war die Musik natürlich nicht so essentiell wie jetzt. Aber die Musik hat mich am meisten fasziniert.
Und somit ist sie geblieben und wir haben nicht den Lehrer Rüegg und auch nicht den Spitzensportler, sondern den Musiker.
Genau, also wenn, dann hätte ich mich natürlich als Trainer gesehen, als Fußballtrainer oder Handballtrainer. Da war ich als Orchesterleiter auch im Jazzbereich auch nicht so weit weg davon. Eine ähnliche Funktion als Dirigent steht man auch an der Bande und man kann nur die Früchte von dem ernten, was man im Training einstudiert hat.
Ich komme noch mal auf die Unbedingtheit zurück. Man könnte es ja auch als etwas Getriebenes definieren. Was treibt Sie an?
Ich kann es gar nicht genau sagen. Es ist einerseits die Energie, eine ziemlich unbändige Energie, kombiniert mit der Fähigkeit, dass ich mich sehr gut konzentrieren kann und sehr gut auf etwas hinarbeiten. Und ich denke, ich hatte sehr viel Glück, dass Berufung und Beruf sozusagen ident sind und das haben so wenig Leute. Und deswegen ist die Musik immer im Vordergrund. Deswegen ist alles andere auch bis zu einem bestimmten Grad nicht sehr wichtig. Es ist immer die Lust da, Musik zu machen.
Was kommt umgekehrt von der Musik für Sie zurück?
Ja, die Musik ist mein Lebensmotor und mit ihr bin ich glücklich. Das war nicht immer so. Die Musik stand auch nicht immer so im Vordergrund, wie sie jetzt steht. Ich habe sehr viel organisiert. Ich habe auch viele Jobs gehabt als quasi Intendant und so weiter. Das mache ich alles nicht mehr. Ich habe mich da komplett zurückgezogen und beschäftige mich nur noch mit Musik. Und dadurch, dass ich eben begonnen habe, vor 5 Jahren wieder Klavier zu spielen, entdecke ich auch ganz viele Sachen, die normalerweise jeder in meinem Alter schon kennt. Aber das ganz Tolle daran ist das, ich werde tatsächlich immer besser. Und das erfüllt mich natürlich mit einer kindlichen Freude und einer kindlichen Neugier. Und damit hätte ich überhaupt nie gerechnet.
Wenn Sie zurückschauen jetzt, würden Sie es wieder gleich machen?
Ah ja, ich denke schon. Ich habe ein wunderschönes, großes, analoges Musikarchiv. Ich schreibe alles von Hand noch immer. Ich will im musikalischen Bereich keine Computer. Und es gibt auch sehr viel Musik, an der ich beteiligt war. Also das sind insgesamt über 50 CDs. Und das erfüllt einen bis zu einem gewissen Grad mit Stolz. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch sehr die Vergänglichkeit kennengelernt. Auch wie schnell etwas verschwinden kann. Ich stelle mir manchmal die Frage, ob irgendetwas überleben wird. Das war mir früher immer egal. Aber jetzt, ja, würde ich es schon toll finden, wenn ein paar Kompositionen gut genug wären, um ein paar Jahrzehnte zu überstehen. Auf der anderen Seite, wenn ich tot bin, ist mir das komplett egal. Also das ist nur aus der diesseitigen Perspektive und dies bekanntlich nicht kombinierbar mit der jenseitigen.
Quelques petits moments, ein Konzert für den Trompeter Mathieu Michel, ist eine Komposition, die Matthias Rüegg selber als gelungen empfindet. Dies war der Schluss des Stücks. Einer, der seit längster Zeit immer wieder mit Matthias Rüegg gearbeitet hat, der in dieser Zeit auch zum engen Freund geworden ist, ist der Saxophonist Wolfgang Puschnigg. Wenige kennen Rüegg so gut wie er. Der richtige Ansprechpartner also, um eine Außensicht auf ihn zu bekommen.
Ja, da hat er, ich habe mich gewundert damals, aber da hat er eigentlich eher einen guten Griff gemacht. Also ich hätte es nicht erwartet, aber mir hat es wirklich Spaß gemacht, den Donauwald einmal zu interpretieren.
Kaum einer kennt Matthias Rüegg länger als er. Er war von Anfang an dabei beim Vienna Art Orchestra. Wolfgang Puschnigg schien mir der richtige Ansprechpartner zu sein, um eine Außensicht auf Matthias Rüegg zu bekommen. Was kann er mir über seinen Freund erzählen, den er damals kennenlernte?
Ich habe ihn als eher, na, schüchtern würde ich nicht sagen, aber schon eher zurückgenommen, erstmal wahrgenommen. Ja.
Am Anfang war das Wiener Artorchester, wie es damals noch hieß, eine ziemliche Chaostruppe. Aber schon wenige Jahre später war die Band mehr als nur ein Geheimtipp in der europäischen Jazzszene. Wie kam das?
Einige Jahre haben wir ja da zusammen weitergestrickt an dem Projekt sozusagen. Und bis sich das dorthin entwickelt hat, dass der Matthias dann eigentlich die ganze Musik geschrieben hat und auch alles organisiert hat, weil er einfach ein großartiger Organisator war und noch immer ist. Ja.
Matthias Rüegg, der Organisator, ist legendär. Alle, die je im VAO mitspielten, schwärmen von seinem Talent. Was umgekehrt auch heißen kann, dass einer, der in der Tourneeplanung nichts dem Zufall überlässt, auch unnachsichtig mit seinen Angestellten ist. Wie hat ihn Wolfgang Puschnigg als musikalischen Chef erlebt?
Das hat sich auch über die Zeit verändert. Am Anfang war es eher ein Laufen lassen, aber wahrscheinlich auch nur bis zu dem Punkt, wo es für ihn noch vertretbar war, ja? Oder für das, was er halt wollte von seinen Stücken. Und dann später ist es immer disziplinierter geworden. Also und in der Zeit vom späten Artorchester war das dann, glaube ich, schon relativ streng. Und ich glaube, das ist ganz eine normale Entwicklung.
Aber da war Wolfgang Puschnigg schon nicht mehr dabei. Vielleicht habe es für ihn etwas mit Erwachsenwerden zu tun gehabt, auszusteigen, meint er, um sich aus der Nestwärme des Orchesters heraus in die große, weite Welt zu begeben. Der strenge Chef allerdings erwartete von sich selber immer am meisten, findet Puschnigg.
Der Matthias war immer jemand, der hat sich eine Latte gelegt, so hoch die auch sein mag, ja, und meistens hat er sie noch höher gelegt, als notwendig wäre, und hat das dann gemacht. Ja. Manchmal hat er ein bisschen vergessen drauf, dass da noch Menschen dabei sind, die vielleicht nicht so mitkönnen. Ja. Aber er ist jemand, der macht das so. Ja.
Trotz des enormen künstlerischen Erfolgs war 2010 Game Over für das Artorchester. Wolfgang Puschnigg, den dieses Ende nicht mehr direkt betraf, machte sich gleichwohl seine Gedanken.
Was mich gestört hat jetzt, und das hat eher mit der österreichischen Kulturpolitik zu tun und mit den Medien und alles zusammen, dass eigentlich das nicht so wahrgenommen wurde, dass es das Artorchester nicht mehr gibt, wie es verdient gehabt hätte. Ja. Es ist irgendwie relativ sang- und klanglos, relativ bald einfach nicht mehr erwähnt worden. Ja. Ich hätte mir da schon gewünscht, dass sich da ein paar Stimmen melden, die sagen, kann man da nicht schauen, dass man irgendwo ja noch eine Finanzierung kriegt, weil das war ja jahrelang wirklich ein Vorzeigeprojekt in Österreich da. Ja.
Wolfgang Puschnigg, der damals schon an der Wiener Musikuniversität unterrichtete, holte seinen Freund an das Institut für Popularmusik, wo er Vorstand war. Matthias Rüegg hielt es allerdings nicht lang. Wolfgang Puschnigg vermutet,
das ist, glaube ich, bei Matthias eher schon ein bisschen eine weltanschauliche Sache auch, weil er es natürlich mit der Freiheit hat. Ja. Wir kommen halt aus der Generation, die teilweise noch von den 68ern beeinflusst ist. Ja. Aber wenn man jetzt von Institutionen reden will, jetzt in dem Fall die Musikuniversität, ich fühle mich nicht in meinem Wesen als Musiker oder auch in meiner Freiheit, mich auszudrücken, eingeschränkt.
Wolfgang Puschnigg, Saxophonist, Flötist und Dozent an der Wiener Musikuniversität. Matthias Rüegg hat nur kurze Zeit als Dozent gearbeitet. Seine Sache war immer diejenige des Komponisten und Arrangeurs. Die Partituren in seiner Wiener Wohnung füllen eine ganze Wand. Wie entsteht seine Musik? Und wie ist es für den Komponisten anzufangen und vor dem leeren weißen Blatt zu sitzen?
Diese Szene des leeren weißen Blattes kommt natürlich sehr oft in Filmen vor und geistert im Hirn von sehr vielen Leuten, die selber nicht komponieren. In Wahrheit ist es eigentlich ganz anders. Als Komponist schreibt man praktisch nur auf Auftrag. Also ich habe in den letzten 30 Jahren nie etwas komponiert, was nicht ein Auftrag war. Und beim Auftrag geht es darum, ich muss die Rahmenbedingungen wissen. Wie lang dauert das Stück? Aus wie vielen Teilen besteht das Stück? Welche Besetzung spielt es? Welcher Solist? Wie ist der Titel des Stückes? Und wenn ich das habe, dann rattert schon der Film und dann geht das eigentlich ziemlich schnell.
Das weiße Blatt existiert eigentlich gar nicht, sondern es wird blitzschnell gefüllt.
Es wird blitzschnell gefüllt. Und seit ungefähr 20 Jahren hatte ich überhaupt kein einziges Mal mehr irgendeine Form von Schreibhemmung oder so. Also das geht wirklich immer ganz, ganz schnell.
Viele Ihrer Werke gehen von einer musikalischen Idee aus, die von außen kommt. Schubert, Ellington, Mingus, Satti, was weiß ich. Wo liegt der Unterschied zwischen einer Neuschöpfung, einer genuinen Neuschöpfung und einer Neubearbeitung?
Ich habe mir gedacht, wenn ich schon die Möglichkeit habe, sehr viel zu komponieren für das Wiener Art Orchestra, dann können das nicht immer nur Stücke von mir sein. Das wäre obszön. Dann habe ich das immer versucht aufzuteilen. Ungefähr gleich viele Kompositionen sind mehr oder weniger nicht von mir. Das sind eben Fremdkompositionen, die ich arrangiert habe. Ganz im Sinne vom Jazz, also der Jazz, der diese Schwammfunktion hat und der alles aufsaugt. Beim Jazz hatte nämlich die Originalität des Ursprungs nie eine Rolle gespielt. Jedenfalls hat mir das immer große Freude bereitet, mich mit Musik von anderen Komponisten auseinanderzusetzen und diese Musik so zu adaptieren, dass sie für die Besetzung spielbar ist, die ich dann ausgewählt hatte.
Wenn Sie jetzt für das Art Orchester geschrieben haben, wie wichtig war es, zu wissen, wer der Solist ist?
Das war gar nicht die Frage, ob wichtig oder nicht, sondern mit diesen Solisten bin ich zusammen gereist. Und mit denen war man dann auf Tournee mehr oder weniger Tag und Nacht zusammen. Und die musste man negativ rausgedrückt ruhig stellen, positiv rausgedrückt befriedigen. Also musste man denen Vorlagen geben, mit denen sie sich identifizieren konnten. Was dann auch dazu geführt hat, dass sie meistens gut gelaunt waren. Wenn man das nicht so gut gemacht hat, waren sie weniger gut gelaunt. Also es hat auch sehr viele praktische Aspekte, wenn man mit einer Band auf Tournee ist. Also wenn man für irgendeine Band schreibt, wo man einmal eine Woche hinkommt, dann spielt das überhaupt keine Rolle. Wenn man mit Musikern unterwegs ist, dann muss man etwas tun, dass die Musiker sich gut fühlen und ihren Beitrag leisten können, damit das Ganze eben auch ein Teil von ihnen wird.
Weil glückliche Musiker gute Musiker sind.
Genau.
Duke Ellington, Ihr vielleicht wichtigster Inspirator war, Sie haben das Wort schon gebraucht, ein Schwamm, der alles aufgesaugt hat, was seine Musiker geboten haben und zu etwas Eigenem gemacht hat. Wie viel und in welcher Form trugen die Musiker damals im Art Orchester und auch jetzt in diesem neuen Projekt zu ihren Werken bei?
Auf der einen Seite spielt es eine sehr große Rolle. Man lernt dann jeden Musiker so gut kennen, dass die eigene Klangvorstellung präziser wird. Aber trotzdem muss der Arrangeur, der Komponist, eine eigene Vision haben, die über das hinausgeht.
Während der Art Orchesterzeit war Ihre persönliche Arbeit im Moment des Auftritts eigentlich gemacht, die Musik geschrieben, die Tournee organisiert. Jetzt sitzen Sie plötzlich am Klavier in einer völlig anderen Rolle. Was macht das mit Ihnen?
Das ist natürlich ein riesiger Unterschied, ob man erst vor einer Band steht und den Turbo anwirft oder ob man da jetzt wirklich ein Teil ist, der das mittragen muss. Und das macht mich natürlich auch sehr oft sehr nervös.
Haben Sie Lampenfieber?
Ja, ganz furchtbar. Das hatte ich früher, hatte ich beim Art Orchester kaum gekannt, aber jetzt eigentlich schon. Doch. Und mir fehlt auch die Routine.
Sie sind es gewohnt, damals und heute die Fäden in den Händen zu halten. Sie kontrollieren, glaube ich, gern das, was Sie tun. Sind Sie sowas wie ein Leader? Sind Sie ein Leithammer?
Ja, ich denke schon. Aber ich lasse mich sehr schnell umstimmen. In dem Moment, wo ich sehe, dass jemand eine bessere Idee hat, als ich sie gehabt habe, dann ist es überhaupt kein Problem.
Excuse me for a while. I need a bit more time. What I need to find, it may hide between your lines. Seal my sighing lips with a tender kiss. Please lend me your words, for better or for worse. Staying out there on my own, I don't know where I belong. Staying
Lia Pale,
Die Sängerin, die da eben zu hören war, ist seit ein paar Jahren die engste Komplizin von Matthias Rüegg. Mit ihr will ich über ihren musikalischen Partner sprechen. Ich treffe Lia Pale in Wien, eine junge Frau, die mit riesiger Begeisterung von ihrer Kunst erzählt. Die Adaptionen von romantischen Liedern changieren zwischen den Stilen, genau das, was sie gesucht hatte, denn sie wollte immer nur eines werden.
Sängerin. In meinem Kopf war da kein bestimmtes Label drauf. Ich habe mich selber nicht wirklich gesehen als Jazz-, Pop- oder Klassiksängerin. Ich war verliebt immer schon in Melodien, die mich einfach direkt angesprochen haben. Und mein Berufswunsch von klein auf war zu singen.
Kennengelernt haben sich Lia Pale und Matthias Rüegg an der Musikuniversität. Er als Dozent, sie als Studentin. Wie hat sie den Dozenten erlebt?
Also, gut, muss ich gestehen. Also er hat sie wahnsinnig genau vorbereitet, ihm einen wahnsinnigen Überblick verschafft und es war wahnsinnig spannend.
Sodass sie für sich bald wusste,
ich werde mal mit dir arbeiten. Ich habe gewusst, er weiß noch nichts von seinem Glück, aber mir war es schon irgendwie klar.
Und für ihn war es wirklich ein Glück. Die beiden trafen sich in einem entscheidenden Augenblick.
Wir haben uns beide an einem ganz bestimmten Punkt in unserem Leben kennengelernt. Für ihn war es quasi ein zweiter Neuanfang nach diesem Ende. Und für mich war es überhaupt der erste Anfang. Und wir haben uns beide quasi in diesem Neuanfang kennengelernt. Für Matthias natürlich mit der Vergangenheit, aber in dem Moment hat es eigentlich keine Rolle gespielt, weil wir beide auf eine gewisse Art und Weise Anfänger waren. Und wirklich gemeinsam haben wir uns da in dieses Boot gesetzt und gerudert, was das Zeug hält.
Und wer hat das Steuer des Bootes bedient? Oder anders gefragt, wenn zwei so unterschiedliche Leute sich zusammentun, arbeiten sie auf Augenhöhe oder entsteht eine Hierarchie?
In der wirklichen musikalischen Arbeit, wenn es wirklich um Musik geht, nicht. Da ist es wirklich ein Austausch, natürlich ein gegenseitiges Fordern, aber das hat sich schon auch über die Jahre verändert. Also wir kennen uns ja jetzt seit 6 Jahren. Also das war sicher am Anfang noch ein bisschen anders.
Mittlerweile blicken Lia Pale und Matthias Rüegg auf 3 CD-Produktionen zurück. Er ist der musikalische Kopf des Unternehmens, sie das Gesicht auf der Bühne. Was heißt das für den jeweiligen Anteil am gemeinsamen Werk? Wie verteilt sich der?
Ich würde wirklich sagen 50-50, vor allem, weil er mich ja so genau kennt und weil er immer schon für Solisten geschrieben hat. Der hat genau gewusst, jetzt schreibe ich für einen Buschnick, jetzt schreibe ich für einen Gansch. Also er denkt auch beim Arrangieren immer an den Interpreten. Und deswegen hat man dann auch so viel Platz am Ende, seine Interpretation wirklich mit einzubringen.
Mittlerweile werden die beiden als Team wahrgenommen. Trotzdem, was bringt die Protektion eines so erfahrenen Kollegen für die junge Sängerin? Ein besseres Renommee?
Man wird trotzdem immer überprüft. Es ist dann schon so, aha, hat er sie die jetzt wirklich wegen der Musik ausgesucht oder gibt es da noch was anderes? Also ich habe schon das Gefühl, man muss sie dann erst recht auch beweisen, ob das jetzt Sinn macht, dass er da mit mir arbeitet. Also es ist schon ein gewisser Druck oder so ein Test oder so eben.
Der Druck allerdings lastet vielleicht auch auf Matthias Rüegg. Er wird an dem gemessen, was er in den vergangenen Jahrzehnten gemacht hat. Im Moment allerdings gibt es für beide offensichtlich nur eines.
Also wir machen weiter, weil jetzt wird es natürlich richtig spannend. Jetzt, wo wir so eng zusammengewachsen sind, das ganze Band, jetzt erst recht. Oh, how you calm my heart. Be down. Oh, how you calm my heart. Be down. Oh, how you calm my heart. Be down.
Sie sind bei Radio SRF 2 Kultur. Matthias Rüegg, der Schweizer Komponist in Wien, wird am 8. Dezember 65 Jahre alt. Hier in der Passage geht's um ihn. Lia Pale, die 30-jährige Sängerin, ist seit einigen Jahren die wichtigste Mitarbeiterin von Matthias Rüegg. Für sie schreibt er seine Musik. Sie als seine Muse zu bezeichnen, ist wohl nicht ganz falsch. Matthias Rüegg drückt es anders aus.
Sie ist einerseits ein Jungbrunnen. Und sie ist eine große Unterhalterin und es ist eine gute Auseinandersetzung, es sind gute Reibungspunkte. Sie ist hochmusikalisch, sie ist hochbegabt und gleichzeitig hochverrückt und hochverwirrt. Und das macht den alten Mann, in Anführungszeichen, rundum glücklich. Und das Tollste daran ist eben das, dass wir keine Liebesbeziehung haben.
Sie haben einander im Konservatorium damals kennengelernt, Sie als Dozent, Lia Pell als Studentin. Haben Sie Ihr Potenzial sofort erkannt? War das ein gut Futter, mit dem muss sie arbeiten?
Das stimmt so leider nicht ganz. Ich habe sie eigentlich nicht wirklich bemerkt, sondern sie hat sich dann bemerkbar gemacht und hat dann bei mir unter einem Vorwand vorgesprochen und ist dann zu mir gekommen. Und dann hat sie mir ein Bob Dylan-Lied am Klavier vorgespielt und gesungen. Habe ich gewusst, okay, ich fange nochmals von vorne an und mit der will ich etwas machen.
Sie waren Dozent, doppelt so alt, auf eine lange Laufbahn zurückblickend. Lia Pell, Anfängerin, ohne jede Erfahrung. Wie waren und wie sind in dieser Konstellation die Hierarchien?
Am Schluss kennen wir beide unsere gegenseitigen Stärken und Schwächen und gehen damit eigentlich sehr spielerisch um. Das heißt, es gibt immer jemanden, der mehr Recht hat als der andere.
Und das funktioniert?
Und das funktioniert sehr gut, ja.
Sie sind mit diesem neuen Projekt nicht mehr in der Art im Rampenlicht, wie Sie das früher machen. Das Rampenlicht ist auf Ihre Sängerin gerichtet. Sie sitzen im Halbschatten am Klavier. Das Rampenlicht suchen Sie nicht.
Das hatte ich früher natürlich wesentlich mehr gesucht, obwohl ich mich da auch immer wieder zurückgehalten hatte. Und jetzt natürlich überhaupt nicht mehr. Aber ich möchte natürlich, dass schon wahrgenommen wird, was wir machen und dass wir auch entsprechende Auftritte haben. Das sind Dinge, die alle sehr schwierig geworden sind. Aber ums Rampenlicht selber geht es mir nicht mehr, nein.
Sie haben mit der Winterreise angefangen. Das war, glaube ich, das erste Projekt. Weshalb die Winterreise? Weshalb Schubert? Wer hat da die Schuld daran?
Es ist interessant, dass es im Leben immer triviale Erklärungen gibt für komplexe Sachverhalte. In dem Fall war es so, ich sollte die Musik machen für den Big Apple Circus, für eine komplette Show 2011. Und der französische Regisseur wollte unbedingt zwei Schubert-Lieder haben. Und nachdem ich schon 1993 für das European Songbook 6 Schubert-Lieder arrangiert hatte, hatte ich dann 2 genommen und dann hatte ich die Lia Pell gefragt, ob sie zu mir kommen kann und dass wir dem Regisseur 2 Stücke über Skype vorspielen können. Und er fand das ganz toll. Und dann haben wir gedacht, eigentlich ist das ja ziemlich toll, dann machen wir doch jetzt einfach weiter. Und dann haben wir aber den Zeitraum von 5 Jahren an dem Ganzen gearbeitet, bis jetzt dieses Jahr die CD rausgekommen ist mit allen 24 Stücken.
Es waren fast immer Romantiker, die Sie bearbeitet haben. Also Schubert, Brahms, Strauss vielleicht auch ein wenig. Hat das musikalische Gründe oder ist das einfach Ihre Liebe zur Musik der Romantik?
Die gibt es natürlich zweifellos, aber ich glaube, dass die romantische Harmonik und das romantische Lied dem Jazz-Standard am nächsten kommt. Der Jazz hat sehr viel übernommen. Man weiß zum Beispiel, dass der Klavierlehrer von Scott Joplin war ein deutscher klassischer Pianist, der ihm sicher die ganze Romantik beigebracht hatte. Aber es sind eigentlich hauptsächlich musikalische Gründe.
Die Kombination Pell-Rueck scheint mir ein Glücksfall für alle Seiten zu sein, sowohl für Sie als für Lia Pell. Und ich habe Sie schon mehrfach gehört, für mich als Hörer auch. Was wird da noch draus?
Wir arbeiten natürlich an der Trilogie. Das nächste wird ein Album mit Brahms-Liedern sein. Und wenn wir dieses Album dann fertig haben, dann werden wir uns überlegen, wie wir weiter tun.
In the morning as I wake up, I ask, will he come? In the evening I am moaning, for he did not show up late at night with all my sorrow. I lie sleepless, wide awake, dreaming like I'm half asleep. I am wandering through the day. In the morning as I wake up, I ask, will he come? In the evening I am moaning, for he did not show up late at night with all my sorrow. I lie sleepless, wide awake, dreaming like I'm half asleep. I am a wonder dream through the day, through the day, through the day. Mm-hmm.
Morgens stehe ich auf und frage, heißt dieses Lied bei Robert Schumann, In the Morning bei Lia Pale und Matthias Rüegg. Das Schumann-Songbook ist eben erschienen und Brahms soll als nächstes folgen in der Zusammenarbeit mit der Sängerin Lia Pale. Der Wechsel vom großen Orchester zum intimen Setting war für Matthias Rüegg kein freiwilliger. 2010 war, wie er es auf seiner Website selber nennt, Game Over für das Vienna Art Orchestra. Matthias Rüegg und das Vienna Art Orchestra waren eins. Das eine war ohne das andere schlechterdings nicht vorstellbar. Was auch Matthias Rüegg selber bestätigt.
Ja, das war schon sehr viel, um nicht zu sagen, fast alles. Dafür hatte ich gelebt, dafür hatte ich gekämpft, dafür hatte ich gelitten und mein Lebensinhalt.
Die Band tourte ja auf der ganzen Welt, wurde in den wichtigsten Medien gefeiert. Sie waren ein erfolgreicher Mann. Wie gingen Sie mit diesem Erfolg um? Was macht Erfolg mit ein?
Also das Wichtigste für mich war, dass ich nie mich auf den Lorbeeren ausgeruht hatte, immer weitergemacht hatte, immer Dinge verändert hatte, versucht habe, nie irgendetwas zu wiederholen. Und damit hatte ich gar keine Zeit, mir selber auf die Schulter zu klopfen, weil immer gleich das nächste Projekt vor der Türe stand.
Und als 2010 das Licht ausging beim Vienna Art Orchestra, nach 33 Jahren ungefähr, wie war das?
Ja, das war ein Fall ins Nichts, ein Fall ins Bodenlose. Das war die wirkliche Meisterprüfung. Dagegen waren die 33 Jahre vorher nichts. Und da hatte ich dann schwer gekämpft und beschlossen, mein Leben radikal zu ändern, um zu vermeiden, dass es irgendwas geben könnte, was mich sentimental macht.
Aber was sind dann die Gefühle, die einen umtreiben? Enttäuschung, Zorn, Kränkung? Was ist das?
Es war eine große Müdigkeit. Ich war sehr traurig. Und ich konnte gar nicht zornig sein, weil ich komplett kraftlos war. Und also musste ich beginnen, Dinge zu tun, damit ich wieder auf die Beine komme.
So eine Art Depression, kann man sagen?
Ja, glaub schon.
Welches waren die objektiven Gründe für dieses Aus, dieses Orchesters? Das dürfte ja eigentlich nicht passieren.
Naja, es gab schon mal ein großes Big Band-Sterben in den 50er Jahren. Es hatte sich zu viel verändert. In Europa gab es eine Wirtschaftskrise, die auf die Kultur natürlich mehr Einfluss hatte als auf vieles andere. Es haben sich Veranstalterstrukturen geändert. Es ist das iPhone auf den Markt gekommen, was impliziert hat, dass Musik zur Gratisware wird. Das waren ganz sehr viel schnelle Veränderungen innerhalb von kurzer Zeit. Es ist auch die Nachfrage zurückgegangen und dazu kam, dass sich ja das letzte Art Orchester stark verändert hat. Also ich hatte die Big Band aufgelöst und hatte praktisch ein klassisches Kammerorchester daraus gemacht mit Jazz-Solisten. Das war irgendwie zu advanced, würde ich sagen. Es war 20 Jahre zu früh.
War das ein Fehlentscheid im Rückblick?
Nein, das war künstlerisch absolut richtig. Weil ich eben nie jemand war, der Dinge einfach wiederholt hat, nur weil das kommerziell einen Erfolg gehabt hat. Ich wollte immer, dass Dinge weitergehen. Aber dieser letzte Schritt, den hat das Jazzmilieu, hat mir das nicht wirklich verziehen, dass ich die Big Band aufgelöst hatte.
Wolfgang Puschnigg, Ihr alter Freund und Mitstreiter, meinte, ihn habe damals enttäuscht, wie dieses Ende hier einfach so hingenommen wurde. Er sei enttäuscht gewesen, hat er gesagt, dass es keinen Aufschrei gegeben hat. Haben Sie das auch so empfunden damals?
Ja, ich hatte eigentlich keine Zeit, mich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Ich musste schauen, dass ich persönlich irgendwie weiterleben konnte und das Drumherum war mir dann eigentlich schon egal. Es war ganz interessant, dass die einzige Partei, die wirklich da insistiert hatte, war die FPÖ.
Wie kommt das?
Bis zu einem bestimmten Grad war es natürlich Oppositionspartei, aber es war trotzdem interessant für mich, das festzustellen. Ich habe aber auf nichts reagiert und ich habe auch nicht gesagt, dass die österreichische Kulturpolitik schuld ist, weil das stimmt auch nicht. Wir waren zumindest ein European Player. Wir hatten immer gute Angebote von überall und Natürlich war die österreichische Kulturförderung toll, aber sie war immer nur ein Teil vom Ganzen. Und wir waren eben nicht einfach ein subventioniertes Orchester.
Und als ein Teil dieser Subvention oder dieses Sponsorings von der Bank, glaube ich, wegbrach, brach das ganze Haus zusammen, kann man sagen.
Das stimmt so eigentlich auch wieder nicht. Es ist einfach auch die Nachfrage eingebrochen. Also es ist alles irgendwie eingebrochen. Es ist ja so, es gibt ja auch keine einzige Big Band mehr, die wirklich tourt. Wir waren der letzte Mohikaner.
Sie haben einen neuen Anfang gemacht, allerdings alles ist ein paar Nummern kleiner. Die Band ist kleiner, die Orte, wo sie spielen, die Tourneen. Wie gehen Sie damit um?
Ja, das kann man laut sagen. Wie gehe ich damit um? Ja, manchmal tue ich mir schwer, aber auf der anderen Seite merke ich, dass wenn Musik wirklich passiert, dann ist das egal, ob sie vor 50 Leuten oder vor 5000 passiert. Und diese äußeren Umstände sind soziale Indikatoren, aber es hat mit der Musik selber nichts zu tun. Auf der anderen Seite stelle ich natürlich auch fest, dass es eine höchst eigenartige Zeit ist, wo man immer weniger hört, wo der Trash immer größer wird und wo neben der Klassik die Musik, die es wirklich ehrlich und ernst meint, immer weniger Chancen hat.
Ist das Kapitel Art Orchester für alle Zeiten abgeschlossen?
Ja, das ist abgeschlossen. Ich mag keine großen Menschenmassen mehr auf der Bühne.
Das Vienna Art Orchestra von seiner letzten CD Third Dream von 2009 mit Suddenly Daylight of a Nightflower hier in der Passage auf SRF 2 Kultur. Thema ist der musikalische Kopf des Vienna Art Orchestra, der Komponist und Arrangeur Matthias Rüegg. Das Vienna Art Orchestra ist untrennbar mit Matthias Rüegg verbunden und irgendwie ist es auch das Borgi & Bess der Wiener Jazzclub. Er ging nämlich aus einer Initiative Rüegs hervor und auf der Website des Clubs wird er als Gründer und Ehrenmitglied geführt. Einer, der mit diesem Club ebenfalls eng verbunden ist, ist Dr. Peter Marbo, Jurist und früher als Politiker in vielen Funktionen unterwegs. Von ihm will ich ein paar Dinge über den Kulturmenschen Matthias Rüegg wissen. Peter Marbo schlägt als Treffpunkt das Borgi & Bess vor. Er erscheint in Schlips und Smoking. Am Abend wird der Nestroy-Preis übergeben. Der 75-Jährige ist mit Wiener Kultur immer noch eng verbunden. Als das Borgian Bess, der Wiener Jazzclub, an den heutigen Standort, an die Riemergasse zog, war Peter Marbu federführend mit dabei. Wien braucht einen Club wie diesen, meint er.
Er bereichert die Stadt. Er rundet auch das Angebot ab. Für die Wiener selber, aber natürlich auch für die Besucher der Stadt. Jetzt gibt es ein auch international hoch anerkanntes Haus, wo man fast selbstverständlich hingeht, wenn man Wien besucht und an Musik interessiert ist.
Matthias Rüegg als Repräsentant des Clubs und Peter Marbo als derjenige der Verwaltung arbeiteten bei diesem Umzug eng zusammen. Wie hat Marbo seinen Partner damals erlebt?
Das ist eine gute Frage, weil man ihn ja unterschätzt am Anfang. Ja, er hat so eine angenehme, sympathische, ruhige Art. Und auf einmal habe ich erfahren, was er für ein kämpferischer Typ ist. Weil da ging es ja um viel, da ging es um die Organisation, da ging es doch um eine sehr beachtliche Summe Geldes, da ging es um die ganzen Genehmigungen, da ging es auch um die Konkurrenz mit anderen Einrichtungen. Ich glaube schon, dass der Matthias ganz wesentlich dazu beigetragen hat, dass man das Projekt selber sehr schnell sehr ernst genommen hat.
Kennengelernt hatten sich Matthias Rüegg und Peter Marbo schon früher, als das Vienna Art Orchestra die erste Amerika-Tournee absolvierte. Marbo war für österreichische Kultur in New York verantwortlich. Und später war er als Kulturstadtrat auch in Wien mit dem Orchester verbunden.
Meine besondere Annäherung an das Orchester war sowohl aus der New Yorker Sicht als auch aus der Wiener Sicht. Ich habe es wirklich von außen und von innen erlebt. Und habe auch erlebt, mit welchem unglaublichen Einsatz er und seine Musiker versucht haben, dem Vienna Art Orchester dieses Special Standing in der internationalen Musikszene zu verleihen. Das geschieht ja nicht von selber. Und dadurch ist schon immer wieder eine größere Annäherung erfolgt. Und dann, glaube ich, kam auch eine sehr große persönliche Sympathie dazu.
Zur Sympathie kam, dass Peter Marbo sehr klar auch sah, was das VAO der Stadt brachte. Beinahe im Sinn einer Standortförderung. Deshalb der Entscheid, Geld zu sprechen.
Schon auch als Anerkennung für das, was geleistet wurde, aber auch, weil mir bewusst war, was sie für Wien bringen. Allein fängt er schon beim Namen an. Vienna Art Orchester. Wien, Art und Orchestra, das sind ja lauter Assoziationsbegriffe, bei denen man an Wien denkt. Und das hat auch für die Stadt viel bedeutet, wenn man diesen Namen verbinden kann, den städtischen Namen mit dem Namen der Institution, dann kann das ja für beide von Vorteil sein und in dem Fall war es ganz sicher so.
Matthias Rüegg ist ein Alphatier, das kann ohne Einschränkungen gesagt werden. Und Peter Marbo wohl auch, eingebunden allerdings in ein Amt. Wie erlebte er Rüegg als Gegenpart? Teamfähig?
Ich glaube das aber schon, weil sonst wäre das nicht gegangen. Ich habe ihn immer erlebt als einen, der tatsächlich andere begeistern kann. Ob das jetzt der Buschnik war oder der Scherer, also lauter Leute, die ja selber auch als Solisten jahrelang eine besondere Rolle gespielt haben. Und dass es ihm gelungen ist, diese Persönlichkeiten in dieses Team hineinzubringen und sie zu Mitgliedern des Orchesters zu machen, ich glaube, da musste man eben schon der Matthias sein, dass man das zusammenbringt.
Eine Integrationsfigur also aus Peter Marbus Sicht. Als das Vienna Art Orchestra 2010 aufgelöst wurde, war Peter Marbo längst weg vom politischen Tagesgeschäft. Trotzdem die Frage, wie hat er dieses Ende erlebt?
Ich muss ganz offen sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, hätte ich damals noch einen Einfluss gehabt und eine politische Funktion, so passiert wäre, aus der Ferne gesehen. Ich war damals furchtbar enttäuscht und auch überrascht, dass es nicht möglich sein sollte, da einen Weg zu finden und das doch weiter am Leben zu erhalten.
Sagt Peter Marbo, ehemaliger Wiener Kulturstadtrat, zum Ende des Vienna Art Orchestra. Wien, das ist die Stadt, in der Matthias Rüegg seit rund 40 Jahren lebt, mit der er verbunden ist, wo seine Leute sind und wo er Spuren hinterlassen hat. Ist die Stadt zur Heimat geworden für ihn unterdessen? Fühlt er sich gar als Wiener?
Nein, ich fühle mich absolut nicht als Wiener. Absolut nicht. Aber ich fühle mich wohl.
Werden Sie umgekehrt als Wiener Komponist oder Wiener Künstler wahrgenommen?
Also früher war das so. Im Moment frage ich mich, ob ich nicht eher ein bisschen in die Ausländerecke abgeschoben werde, erstaunlicherweise. Ich kann es nicht sagen. Es ist aber auch nicht so wichtig. Wien ist eine kosmopolitische Stadt jedenfalls mit einer unglaublichen kulturellen Vergangenheit und mit einer unglaublichen Lebensqualität. Und das ist für mich das Wichtigste.
Sie sagen es, Wien ist die Kulturstadt per se. Die Stadt von vielen Komponisten, Schriftstellern, Künstlern, fast jede Kunst hat ihre spezifische Wiener Variante, von der Wiener Sezession zu den Wiener Aktionisten. Was ist Wien für Sie künstlerisch?
Ich habe in Wien ja nie mit Wiener Künstlern zusammengearbeitet. Die kommen praktisch nicht vor im Jazz. Das sind lauter Musiker aus den Bundesländern, die nach Wien kommen. Also es ist eine Art Schmelztiegelfunktion. Es ist eine Stadt, in der man sich begegnen kann, die lebendig ist und die eben auch nicht so teuer ist.
Sie sind nach wie vor Schweizer, Sie sind nicht naturalisierter Österreicher. Was verbindet Sie mit der Schweiz?
Also erstens mal, ich hatte ja vorher schon mal angedeutet, dass ich mit dem Sport spekuliert habe, bin ich also ein relativ großer Sportfan. Es gibt viele Sportarten, bei denen ich mich sehr gut auskenne. Ich verfolge ganz massiv die Eishockey-Szene in der Schweiz. Ich verfolge die Schweizer in der NHL. Ich verfolge, was der HC Davos macht. Ich bin natürlich auch ein Fan von Federer. Und beim Skifahren ist es halt dann doch so, dass ich eher zu den Schweizern halte als zu den Österreichern. Aber zu den Österreichern dann in zweiter Instanz schon. Und ich finde, das politische System der Schweiz finde ich sehr interessant. Das habe ich natürlich früher radikal abgelehnt, wie ich quasi 70 Jahre Marxist war. Ich finde diese direkte Demokratie sehr spannend, auch weil in Österreich viel darüber geredet wird, obwohl es niemand genau versteht. Und solange ich nicht in der Schweiz leben muss, finde ich das ja auch ein super Land.
Fast immer haben ja auch Schweizer Musiker bei ihren Projekten mitgespielt. Waren die dabei einfach, weil es gute Musiker sind und waren, oder war da noch mehr?
Naja, beim Harry Kenzig zum Beispiel, das war schon so, dass ich ihn nach Graz gelotst hatte gegen den Willen seiner Eltern und er danach bei mir gewohnt hat. Und Mathieu Michel ist so ein unglaublicher und so ein eigenwilliger Trompeter auf einem ganz hohen Niveau. Da gibt es gar keine wahnsinnig großen Alternativen. Es gibt auch nicht so viele Saxophonisten wie den Andy Scherer. Und Corinne Cochellas finde ich eigentlich auch ziemlich stark unterschätzt in der Schweiz.
Also die Musiker sind wichtig, weil sie gute Musiker sind, nicht weil sie Schweizer sind.
Das kann man im Prinzip so sagen, ja.
Sie haben eine wunderschöne Wohnung hier in Wien. Ich habe sie gesehen, diese Wohnung. Kommen Sie trotzdem je wieder zurück in die Schweiz oder bleiben Sie in dieser Traumwohnung?
Nein, ich bleibe hier. Ich kehre nicht mehr in die Schweiz zurück. Die Schweiz ist mir zu klein, zu eng, zu gestylt. Es gibt praktisch keine Freiräume mehr. Es ist alles durchorganisiert. Und wenn man hier zum Beispiel ins Waldviertel fährt oder an die tschechische Grenze, da kann man ganz lange gehen, ohne dass man jemanden sieht, ohne dass man irgendwas hört. Und es gibt Gasthäuser, wo ein Bier 1,20 € kostet. Oder? Also so diese Abteilung. Und das liebe ich doch sehr.
Matthias Rüegg, der Schweizer in Wien, feiert am 8. Dezember seinen 65. Geburtstag. Er feiert ihn im Emporium Bess, dem Wiener Jazzclub, wo drei Abende im Zeichen von Matthias Rüegg stehen, mit einer Neuauflage des Vienna Art Orchestra für einen Abend, mit Lea Pell und vielen anderen Musikerinnen und Musikern. Und natürlich spielt auch Wolfgang Puschnigg und Peter Marbo ist ganz sicher auch im Club. Schon vor dem Geburtstag habe ich die drei gefragt, was sie dem Jubilar denn zum Eintritt ins Rentenalter wünschen, jetzt, wo das süße Nichtstun winkt.
Naja, dass er genau das nicht tut, ne? Dass er genau nicht in Pension geht und dass er genau nicht sich zurückzieht. Und ich habe da bei ihm eigentlich auch wenig Sorge. Also ich bin ganz überzeugt, dass da von Pension keine Rede sein wird. Und ich wünsche ihm einfach noch diese Spannkraft und diese innere Motivation und diese Leidenschaft, die ihn ja ausmacht, dass er sich das so sehr erhält, dass wir da eher immer wieder Neues zu erwarten haben als Resignation oder sonst irgendwas.
Hofft Dr. Peter Marbo, Altkulturstadtrat von Wien und während langer Zeit Gesprächspartner Matthias Rüegs von der kulturpolitischen Seite. Lea Pell ist seit einigen Jahren die engste Komplizin Rüegs in musikalischen Dingen. Deshalb ist ihr Geburtstagswunsch einer, der mit Musik zu tun hat.
Ich wünsche ihm, dass wenn wir bei den nächsten Aufnahmen, wenn er sich selber spielen hört, dass er sich freut über sein eigenes Spiel. Er ist sehr kritisch beim Anhören. Lieber Matthias, ich wünsche dir, dass du keinen Fehler findest.
Und schließlich ist da noch Wolfgang Puschnigg, als Saxophonist in vielen Rüegg'schen Projekten involviert, nur wenig jünger und also auch auf ein baldiges Rentnerdasein schauend. Er wünscht Matthias Rüegg das, was er sich selber wohl auch wünscht. immer in der Hoffnung, noch lange mit seinem alten Freund Musik machen zu können.
Ich wünsche eine möglichst aktive Rentenzeit, wenn man das so sagen will, weil ich denke nicht, dass sich für ihn wahnsinnig was ändern wird. Er wird einfach weitermachen, solange wie es geht. Was ich ihm wünschen kann, ist natürlich Gesundheit. Das ist das Allerwichtigste, weil ohne das Funktionieren eines älteren Körpers wird es schwierig. Ja, also das wäre wichtig. Also das wünsche ich ihm auf alle Fälle. Und natürlich immer wieder gute Ideen.
Vienna Art Orchestra mit dem Tango from Obango, einem frühen Hit der Band. Einer der Solisten war Wolfgang Puschnik. Das war die Passage auf SRF 2 Kultur über den Komponisten, Arrangeur und Orchesterleiter Matthias Rüegg, der am 8. Dezember 2017 seinen 65. Geburtstag feiern kann. Eine Sendung von Beat Blaser. Diese Passage wird übermorgen Sonntag wiederholt und selbstverständlich können Sie sie auf srf.ch nachhören. Suchen Sie in der Rubrik Sendung nach der Passage. Und hier geht es jetzt weiter mit Roman Hoschek und Jazz and World aktuell.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.